Weil morgen übermorgen schon gestern ist. Jetzt in die Zukunft starten. Herzlich willkommen zu Zukunft Mittelstand, dem Podcast von und für den Mittelstand. Wöchentlich erhältst du Einblicke aus dem Mittelstand, der gesellschaftlichen Transformation, zu aktuellen Themen, die den Mittelstand bewegen und lernst spannende Persönlichkeiten aus der Wirtschaft kennen. Hier hörst du nicht nur Buzzwords oder hohle Phrasen, sondern echte Insights aus Unternehmen, lernst neue Geschäftsmodelle kennen und erfährst, wie die Zukunft im Mittelstand gestaltet wird. Die heutige Folge wird realisiert durch Inno99, dem Netzwerk, das gemeinsam mit dem Mittelstand Lösungen und Wege für eine erfolgreiche Zukunft erarbeitet. Und jetzt viel Spaß mit der aktuellen Folge des Mittelstands-Podcasts.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zukunft Mittelstand. Ich bin Felix Aschenbrücker, der Host dieses Podcasts und freue mich, dass du heute mit dabei bist. Diese Woche zu Gast habe ich Manfred Josef Hampel. Manfred kommt eigentlich aus dem Fensterbau, macht aber mittlerweile ganz viele andere tolle Sachen, beschäftigt sich dabei vor allem mit nachhaltigem Bauen. Das finde ich spannend und ich freue mich darauf, dass Manfred uns heute mal ein bisschen erzählen wird, wie hier so der Status quo generell am Markt ist, wo Herausforderungen sind und wo wir vielleicht auch als Gesellschaft einfach noch einiges für uns in den Prioritäten umändern müssen. Hallo Manfred.
Hallo Felix, grüße dich. Danke, dass ich bei dir sein darf. Und schauen wir, was wir daraus machen heute.
Ja, freut mich, dass du dir heute auch die Zeit genommen hast, hier bei uns im Format mit dabei zu sein. Du machst seit den 80er Jahren Fensterbau. Das ist deine Passion, da hatten wir gerade schon kurz im Vorgespräch zugeführt, was sich aber jetzt auch ja seit 2017 nochmal ein Stück weit ausgeweitet hat. Das heißt, deine Passion ist eigentlich nicht nur Fensterbau, sondern vor allem nachhaltiges Bauen liegt dir am Herzen. Deswegen lass uns doch gerne nochmal zu deiner Person starten, bevor wir in deine Geschäftsmodelle einsteigen. Wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist? Was zeichnet den Manfred als Unternehmer aus?
Ja, also der Fensterbau, den du gerade erwähnt hast, ist eigentlich der Schlüssel gewesen für meinen Lebensweg. Weil der Fensterbau ein sehr umfangreiches Gebiet ist und wenn es auch mit dem richtigen Materialien geschieht, sprich Holz, ist es auch ein nachhaltiges Thema. Und eigentlich ist das, wo ich heute dazu komme, also zu einem Experten für Nachhaltigkeit zu werden, das ging genau über diese Schiene, indem ich mich sehr intensiv mit Fensterbau beschäftigt habe. Wenn man da mal genau hinschaut, stellt man spätestens fest, dass das Fenster eigentlich das gestaltende Element alles dem, was wir baulich in der Menschheit geschaffen haben. Oder wie Friedensreich Hundertwasser das mal sehr treffend gesagt hat, ein Haus besteht nicht aus Mauern, sondern ein Haus besteht aus Fenstern. Und damit meint er natürlich die Wirkung des Gebäudes. Also ein Haus ohne Fenster ist wie ein Schuhkarton, sagen wir mal. Und ein Haus mit Fenstern, die wahllos verteilt sind, ist ein hässliches Haus. Und ein Haus mit gut proportionierten Fenstern und einer guten Grundordnung und dann noch mit den Regeln des goldenen Schnitts sozusagen proportioniert und in die richtige Position gesetzt. Das ist Hausbaukunst, das ist höchste Architektur und das ist das, was unsere europäische Architektur, die sich ja über den ganzen Erdball verteilt hat letztendlich, ausmacht. Und da hat das bei mir persönlich wirklich angefangen, indem ich die kleinsten Teile am Fenster, die kleinste Schraube, das kleinste metallene Stück in eine Ordnung reingebracht habe, in eine sogenannte organische Ordnung. Und ein Organismus weiß und funktioniert erst dann, wenn die Organe alle richtig arbeiten, an der richtigen Stelle sind. Und dann lebt erst dieser Organismus. Und das ist in der Architektur auch so und wird vor allen Dingen durch das Fenster geprägt.
Mhm. Spannend. Also und auch interessant, weil so habe ich das noch nie gesehen, aber da sagst du natürlich was ganz Richtiges. Welche Frage sich da für mich auch stellt, also ich merke schon, du hast wirklich eine Passion dafür. Also es hat ja auch schon einen sehr künstlerischen Aspekt, den du da auch mit aufnimmst. Du sprichst vom goldenen Schnitt, Proportionen, ja. Vom Fenster auch als Gestaltungselement. Als du vor knapp 35 Jahren dein Unternehmen gegründet hast, was war damals deine Ausgangslage? So, was hat dich damals dazu bewegt, Unternehmer zu werden? Weil es gibt ja auch in Deutschland durchaus den einen oder anderen Hidden Champion, würde ich mal fast sagen, oder bestehendes Unternehmen, das auch, was Fenstertechnologien angeht, schon sehr viel macht.
Naja, bei mir war das wahrscheinlich sehr ähnlich wie bei vielen anderen. Man kommt aus einer Schulausbildung heraus und stellt sich dann die Frage, was machst du denn? Und ich hatte einen relativ starken Elternratschlag, den ich kaum abschlagen konnte, dann erstmal angenommen und habe mich zu einem Beamten werden lassen. Aber das hat mir irgendwie auch nicht so richtig gefallen. Ich habe das gemacht, ich war Vermessungstechniker, habe ich noch enormen Nachholbedarf gehabt in verschiedenen Themen. Und so hatte ich die Chance, auch ein Innenarchitekturstudium zu beginnen. Und habe dort vor allen Dingen meine Passion für Design, für Gestaltung und so weiter weiter sensibilisieren können. Habe dann im Betrieb meines ersten Schwiegervaters habe ich dann den Fensterbau kennengelernt. Und der Fensterbau hat mich damals schon irgendwo besonders angesprochen, weil es so ein Mittelding war zwischen Gestaltung, Technik und Weiterentwicklung. Ich habe im Prinzip so einen Wissenshunger gehabt, dass ich, wenn ich irgendwo unterwegs war und habe ein Haus gesehen, schöne Fenster gesehen, dann habe ich diese, wenn ich nichts zu schreiben hatte, eine weggeworfene Zigarettenschachtel auseinandergefaltet und habe auf die Rückseite das Fenster aufgezeichnet, die Maße draufgeschrieben, weil ich einfach interessiert war. Wie ist das proportioniert? Wieso sieht das für mich schön aus? Wieso sieht ein anderes Fenster nicht schön aus? Und mit dieser Beschäftigung über viele Jahre hinweg habe ich irgendwann so einen Punkt erreicht. Das war wie so ein Paradigmenwechsel. Irgendwann hatte ich genau verstanden, was das ausmacht, dass man ein Fenster als schön empfindet. Weil ich auf einmal wusste, wie man den goldenen Schnitt beispielsweise anwendet. Vorher kannte ich den auch nur aus der Schule. Man hat gesagt, ja, das ist so ein Verhältnis, das sieht einfach gut aus. Und in der Kunst wird das vor allen Dingen angewandt und bei Schriften. Aber ich hatte herausgefunden, wie wendet man das als Fensterbauer an? Und das war höchst interessant und hat auch dann zu einem vollkommen neuen Fenstersystem geführt, das damals schon patentiert wurde, das sogenannte Manufakturfenster. Und damit haben wir wirklich eine neue Philosophie des modernen Fensterbaus begonnen, haben dann dieses Wissen anderen Firmen übergeben. Das hat uns einen großen Erfolg gebracht. Wir hatten Jahre, da hatten wir über 1 Million Gewinn vor Steuern gehabt. Also das muss man mit einem Fensterbaubetrieb erstmal schaffen. Und das war mir aber irgendwann zu wenig. Also ich wollte mich weiterentwickeln. Damals bin ich 3 Monate in die Toskana gefahren und habe mir gedacht, ich will hier erst zurück, wenn ich genau weiß, was ich für die Zukunft noch vorhabe, was ich noch machen will. Und das war dann ohne es zu wissen, schon die Grundlage, der Grundstein gelegt für die Citybox. Also Citybox, eine Philosophie, eine Idee, sagen wir am Anfang, wie kann man alle Technik, die zur Verfügung steht, mit allen gestalterischen Finessen und den richtigen Materialien in ein Haus verwandeln, was dich als Bewohner komplett selbst versorgt.
Okay, das heißt, so die Entwicklung für Citybox, worüber wir heute auch vor allem sprechen, ist eigentlich dann auch in der Auszeit, die du dir in der Toskana genommen hast, entstanden. Da würde ich gerne gleich nochmal drauf eingehen, wie dann letzten Endes auch der Prozess war und du an deiner Vision gearbeitet hast. Aber das, was ich vor allem mitnehme, und das finde ich super spannend, warum ihr auch so erfolgreich wart, es war ja damals auch zu einer Zeit, wo Digitalisierung, da hat noch keiner von gesprochen. Aber ihr habt ja was ganz Spannendes gemacht. Ihr habt sehr früh angefangen zu schauen, einmal A, wie bringen wir das Wissen, was wir haben, in ein Format, dass wir es skalierbar machen können? Und B, auch gleichzeitig, wie nutzen wir schon damals digitale Techniken, um das Wissen Kunden zugänglich zu machen, besser und einfacher in Planung zu gehen. Das heißt, das, was du auch sagst, mit über 1 Million Gewinn als Fensterbauer, ich glaube, das ist durchaus etwas, was sich sehen lassen kann, was man auch selten trifft in einem Handwerksbetrieb, zeigt aber auch hier ganz klar, wo letzten Endes auch die Möglichkeiten sind, wenn man sich digitalen Methoden öffnet. Also ja, wirklich spannend. Und dann auch zu sagen, okay, aber das reicht mir nicht, weil es hätte auch sein können, dass du damals sagst, okay, das ist super, ich ziehe mich aus dem Operativen zurecht, ich mache auch jetzt dauerhaft Urlaub in der Toskana, mein Unternehmen läuft gut, weil ich könnte mir auch vorstellen, das läuft dann auch erstmal auf dem Level so weiter und entwickelt sich, man hat ja enormes Kapital auch, um sich zu entwickeln zur Verfügung. Aber du hast damals gesagt, bei Fenstern, da hört es für mich eigentlich nicht auf, ich möchte größer denken. Wie war das in der Toskana? Wie war der Prozess? Das würde mich jetzt wirklich interessieren. Du hast dir gesagt, du hast 3 Monate Zeit genommen, hast aber eigentlich auch gesagt, ich bleibe jetzt hier, ich habe die Möglichkeit, auch hier zu bleiben, bis ich für mich eine neue Vision habe oder meine Vision, die gerade grob in meinem Kopf ist, wirklich mal so klar abgegrenzt habe, dass ich damit arbeiten kann. Wie war das?
Ich habe natürlich am Fensterbau dann auch, sagen wir, den Sprung auf die Fassade gesehen, ja schon vorher durch dieses Gestaltungsmittel, dass ich den Leuten am Bildschirm sozusagen das Haus so darstellen konnte, wie es dann später aussieht. Und ich hatte halt, wie sagt man, Gestaltungsprogramm oder so eine Möglichkeit, diese Phantombilder zu machen mit relativ menschgerechtem Denken. Also ohne, dass man jetzt Computerspezialist sein muss, könnte man mit Klicken sich diese Fotos zusammensetzen. Man braucht auch kein nichts dafür, sagen wir, Architektur richtig zu verstehen, sondern man brauchte nur dieses losgelöste, freie Empfinden. Ich will mir jetzt ein Haus bauen und ich schaue mal, wie schön das ist, ohne dass mich jetzt ein Architekt oder irgendjemand anderes auf falsche Gedanken bringt. Das wollte ich ja gerne den unbedarften Leuten, also die nicht aus der Baubranche sind, zur Verfügung stellen. Und dann kam ja das iPhone raus. Das war ja der Hammer damals für mich, wo ich sagte, ich habe mir schon eins bestellt, da wusste ich noch gar nicht, wie es aussieht. Also ich wusste, das muss was Gutes sein. Und weil es auch so einen lustigen Namen, dieses I, diese Intelligenz am Anfang schon stehen hatte, klein geschrieben, dachte ich, das muss auch in diesem Namen für das Haus drin sein. Und so habe ich damals dann den Namen umgeändert für das Projekt. Ich habe es dann iVilla genannt. Und habe auch dann mit aller Anstrengung, die damals notwendig war, eine App für ein Apple-Gerät, für Macintosh zu schreiben, auch das aufgenommen, habe mir ein Pflichtenheft erstellt und habe mir dann Programmierer gesucht. In Bremen wurde ich fündig. Und dann haben wir eine App geschaffen, die hieß dann auch iVilla. Die haben wir bis zum iPhone 7 haben wir die immer auf dem neuesten Stand gehalten. Aber dann sind die Auflösungen so rasant immer gewachsen, dass die Bildqualität auf diesen neueren Geräten einfach zu schwach war. Und so haben wir das dann nach der Version 7 erstmal eingestellt, nachdem wir aber immerhin zwischendurch die weltbeste, meistverkaufte App im App Store im Bereich Architektur hatten. Gut, das war damals nicht so schwer, weil es gibt nicht viele Architektur-Apps dort, aber wir waren trotzdem stolz darauf. Wir hatten immerhin 64.000, was nicht so viel ist für einen App-Store, aber 64.000 dieser speziellen Apps dann auch tatsächlich verkauft gehabt.
Und das ja auch damals zu einer Zeit, wo der ganze App-Markt sich auch erst entwickelt hat. Also ja, was ich hier super spannend dran finde, ihr seid ja wirklich damals auch ein Stück weit Pionier gewesen. Ihr seid in einen Bereich reingegangen, wo die technologische Grundlage ja sich auch parallel entwickelt hat. Du hast gesagt, okay, ich gehe da jetzt voll rein. Ich nutze das, was mir gerade zur Verfügung steht. Und damals gab es ja auch noch nicht die Möglichkeit, so viel mit 3D-Renderings zu arbeiten und Augmented Reality. Da sind wir ja heute an einem ganz anderen Status quo, falls sich jetzt jemand von den HörerInnen fragt hier, das geht doch auch anders. Aber damals musste man halt wirklich noch mit Fotos arbeiten. Ja. So, wie kriegen wir jetzt den Bogen auf das Thema nachhaltiges Bauen? Wir kommen jetzt aus einem sehr systemischen Ansatz. Wo hast du dann aber auch das Thema nachhaltiges Bauen gesehen, dass das hier ebenfalls auch mit dazu gehört? Weil mit Citybox geht er ja genau auf dieses Thema ein.
Was sind dann für das Haus die besten Materialien? Da kommen für mich, beim Fenster kam da nur Holz in Frage, also kommt beim Gebäude sicher nicht Beton in Frage, weil Beton ist auch nicht nachhaltig. Beton ist mit 5% weltweit am gesamten CO2-Ausstoß beteiligt. Das liegt an dem gebrannten Zement, dem billigsten Klebstoff der Welt, wie man so schön sagt. Der klebt Sand zusammen und das Ergebnis ist Beton. Aber Beton ist viel Masse, viel Rohstoffverbrauch und gleichzeitig noch 5% CO2. Das ist doppelt so viel, wie unser kompletter Flugverkehr zivil und militärisch ausmacht. Also dann überlegen wir uns, ob wir noch in Urlaub fliegen dürfen, was uns die Fridays for Future-Bewegung ja schon nahegelegt hat. Und habe aber da nur einen minimalen Effekt davon, wenn ich das wirklich mache. Viel mehr Effekt habe ich, wenn ich ein Haus habe, wo ich diese Gedanken berücksichtige. Und wenn ich ein Holzhaus baue, so wie die Citybox, die wir in Memmingen gebaut haben, die hat 30 Tonnen und Kubikmeter Holz verbaut, da sind schon auch 30 Tonnen CO2 eingelagert. Das heißt, wenn ich einen Flug in die Karibik mache, dann sind das hin und zurück 6.000 Tonnen CO2 ist dieser Flug wert. Und wir haben ja 30.000 Kilogramm CO2 durch das verbaute Holz. Also da kann ich schon andere Relationen aufstellen. Oder einfacher gesagt, jetzt ohne es so kompliziert zu machen, mit dem Hausbau und dem Leben in einem Haus, was CO2-frei ist, und da können wir später drauf, wie man das schafft, kann man immerhin 50% des gesamten CO2-Ausstoßes einsparen. Da brauchen wir gar nicht mehr über Autoverkehr zu sprechen. Mit 16, glaube ich, liegt er ungefähr. Oder über andere zu vernachlässigende Sachen, sondern da mache ich Nägel mit Köpfen, wenn ich vernünftig wohne. Und das ist mir schon sehr früh klar geworden. Und deshalb war meine Aufgabe, ein Haus zu schaffen, was dieses Wissen bereits berücksichtigt. Und weil es das berücksichtigt, eine echte Alternative ergibt, unsere Klimaziele zu erreichen. Also hätten wir zum Beispiel wir vergleichen immer mit 1990, also wie viel CO2 wir einsparen wollen. Auch die Bundesregierung macht das. Deshalb sind wir mal auf diese lustige Idee gekommen, zu sagen, was wäre denn gewesen, wenn wir 1990 allen deutschen Studenten eine Citybox gegeben hätten und haben dann ausgerechnet, wie viel CO2 dadurch eingespart worden wäre. Und da hätten wir schon 2010 mit sehr ambitioniert, 2000 beziehungsweise 2010 sicher die Klimaziele erreicht gehabt, welche, die wir heute noch nicht erreicht haben. Um mal das bewusst zu machen, was das für ein wichtiger und welch großer Aspekt das in der ganzen Klimaproblematik auch ergibt. Das ist eigentlich ein Wahnsinn. Und wenn man heute denkt, wer hat den Menschen das so ins Gehirn gepflanzt, dass wir zum Beispiel heizen müssen, indem wir was verbrennen? Ich meine, dass jeder sagt, ja klar, wir kriegen nur was warm, wenn wir was verbrennen, also fossile Energie aufwenden. Aber das ist ein Hirngespinst, das stimmt überhaupt nicht. Wir können Wärme auch anders erzeugen, so wie wir es mit der Citybox machen. Wir verzichten überhaupt ganz auf CO2. Wir brauchen nicht ein Gramm CO2, aber seit 2 Jahren ist die Citybox warm. Da kommt keine Energie von außen rein. Die ist nicht nur warm im Innenraum, sondern sie hat auch immer 400 Liter gewärmtes Brauchwasser, wo man, wenn man will, 3 Stunden in einem Stück duschen könnte, aber das empfehle ich lieber nicht. Aber wo auch warmes Wasser in die Spülmaschine und in die Waschmaschine sofort kommen kann, ohne dass die Heizstäbe da noch arbeiten müssen. Mhm. Und so potenziert sich das in Einsparungen. Und dann braucht man eine Energieerzeugung, die ja irgendwie diese Energie der Sonne zum Beispiel nutzt. Mhm. Aber das ist ein anderes Thema.
Ja. Jetzt die Citybox kann ja scheinbar wirklich sehr viel. Also du sagst, ich bin ein Stück weit autonom oder autark, was meine Energiegewinnung angeht. Hol uns bitte nochmal dazu ab, was genau ist die Citybox?
Die Citybox ist kein Haus. Wenn ich das Gut. jetzt so sage, erschreckt man, ja. Aber ich
Warum ist es kein Haus?
Weil es mehr ist als ein Haus. Es ist eigentlich ein ganzes Ökosystem. Also das Haus ist nur ein Element des Ganzen. Also die reine Baukonstruktion, sagen wir mal, also Fenster, Türen, Wände, Dachkonstruktion, Fundament und so weiter, das ist ja nur ein Drittel des Ganzen. Also wenn ich den Preis einer Citybox nehme, ist der Preis für die Baukonstruktion, also wenn ich jetzt vergleiche mit anderen schlüsselfertigen Häusern, wie man so schön sagt, dann kostet ein Quadratmeter gerade mal knapp 1100 Euro. Und wenn man heute in München hier eine Wohnung kauft, bezahlt man 9000 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. Und wenn ich jetzt vergleiche mit Fertighäusern, hat man immer 2.500, 3.000, je nach Qualität auch 4.500 bis 5.000 pro Quadratmeter. Aber da muss man anfangen zu verstehen, dass Citybox mehr ist als dieses Haus. Deshalb habe ich das auch gesagt. Weil die Hülle davon, könnte man normal drin wohnen, könnte man einen Kohleofen reinstellen und was weiß ich. Natürlich ging das. Aber es wird erst zur Citybox durch die ausgeklügelte Klimatechnik, durch die softwaregesteuerte Smart Home Technologien und inklusive den optimierten synergetischen Aufwertungen, die durch raffinierte Beobachtungen über Jahre entstanden sind. Und dann aber auch die Ausstattung, schlichtweg die Möbel, weil es oft, also viele der Möbel sind multifunktionell. Da gibt es zum Beispiel eine Küche, die ist rund und wenn sie geschlossen ist, ist sie 2 Quadratmeter groß und wenn sie geöffnet ist, ist sie 9 Quadratmeter groß. Oder ein Bett, was einfach nicht da ist, wenn man es nicht braucht und mit einem Knopfdruck sich da, wo das Sofa stand, auf einmal ein Bett vorhanden ist. In der Zeit, wenn man sich die Zähne putzt abends, wird das Wohnzimmer zu einem Schlafzimmer. Solche Sachen sind ja auch Teil der Citybox. Und deshalb kann man bei der Citybox erst dann sprechen, wenn dieser Organismus komplett ist. Weil die Sachen arbeiten abhängig voneinander zusammen. Mhm. Vielleicht an einem Beispiel möchte ich das mal klar machen. Das ist das Dach, das sogenannte Powerdach, sagen wir dazu. Das ist deshalb so viel anders als normale Dächer, weil es einmal schon mal 100% der Fläche aus Solarzellen bestehen. Das muss man sich klar machen. Auf normalen Häusern sind Solarzellen auf den Dachplatten oben drüber mit einer Metallkonstruktion nochmal extra gehalten. Manchmal gibt es noch zwei thermische Elemente, also Kollektoren dazu, die auch Wärme dann abnehmen. Und dann hat man ungefähr 30% des Daches belegt mit energieerzeugenden Elementen. Die Citybox besteht zu 100% aus diesen Elementen. Und das nicht, indem man sie oben drüber setzt oder nebeneinander hat, sondern die Fläche ist an jeder Stelle doppelt belegt. Also einmal mit einer Glas-Glas-Solaranlage, also PV-Modulen. Die ist auch wetterfest, das heißt, man kann auf die normalen Dachplatten, Dachpappe, Verlattung und so weiter alles verzichten. Das spart man sich ein. Deshalb ist auch bei den günstigen Preisen, die heute PV-Platten haben, das Dach auch überhaupt nicht teuer. Und darunter liegen die auf Wärmetauschern. Also auf der gleichen Fläche, wo die Wärme und die Sonnenstrahlung einwirkt und Strom erzeugt, nimmt der Wärmetauscher auch die Wärme an, kühlt dadurch die PV-Zelle, die dadurch bis zu dem Doppelten mehr an Ertrag bringt, weil, das weiß jeder Techniker, dass je heißer eine Solarplatte wird, desto mehr sinkt der Wirkungsgrad, also bis auf 50%. Das heißt, wenn ich die jetzt geschickt kühlen kann, dann habe ich 100% mehr Strom, also ist doppelt so viel Strom, und gleichzeitig habe ich aber dieses Abfallprodukt des Kühlwassers, also warmes Kühlwasser. Und dieses warme Kühlwasser nehmen wir in den Pufferspeicher, je nachdem wie das Haus konstruiert ist, auch in einen Fundamentspeicher oder auch in Bauteilaktivierung, weil es geht ja auch mit bestehenden Gebäuden, sanierten Gebäuden, kann man die gleiche Technik auch anwenden. Da würde man die Wärme zum Beispiel in die Geschossdecken als Bauteilaktivierung einbringen. Aber bleiben wir bei der Citybox. Da habe ich praktisch diese Wärme zur Verfügung und kann damit mein Duschwasser warm machen, mein alles Warmwasser, Hähne in der Küche oder Waschbecken und auch Spül- und Waschmaschine heizen. Wie eben schon gesagt, spart man damit auch dann wieder Energie für die Heizdrähte. Also ich habe immer mehr Strom und immer mehr Wärme zur Verfügung, ohne dass ich irgendein Gramm Brennstoff oder fossile Energie hätte aufwenden müssen. Und das ist auch Citybox. Und das ist nur das Dach.
Dann würde ich gerne mal nachfragen. Solartechnologie gibt es ja jetzt schon länger. Ist auch eine Weile gut subventioniert worden. Jetzt leben wir aber natürlich auch in einem Land, wo ich nicht jeden Tag Sonnenschein habe.
Ja, also vielleicht mal was zur Subventionierung davon. Da hat unsere Bundesregierung den größten Fauxpas ihrer Geschichte hingelegt, indem sie die Solarenergie nicht vor den Chinesen oder für den chinesischen, asiatischen Produzenten geschützt hat. Und das hat man gemacht, für unsere Automobilindustrie zu schützen. Heute ist unsere Automobilindustrie wirklich schon auf dem absteigenden Ast. Also das hat da gar nichts gebracht, aber das hat uns leider 80.000 Arbeitsplätze in der Solarenergie gekostet. Das ist ein großer Fehler, den man auch nicht mehr gut machen kann. Das, glaube ich, muss an dieser Stelle auch gesagt werden. Gut, andererseits ist die Solarenergie natürlich ein Riesenthema für die Zukunft. Man kann damit eigentlich alles lösen. Wenn wir auch die Batterietechnologie ein bisschen früher begonnen hätten zu optimieren, ich meine, die Autobatterien, wie sie heute sind, die gab es ja schon um die Jahrhundertwende 1900. Ich meine, da ist es gar nichts passiert. Da hätte man vielleicht Forschungsprojekte machen können, vielleicht auch ein bisschen staatlich geförderte Forschung betreiben. Seit es Handys gibt, hat man auf einmal wieder Batterietechnologie verbessert, indem man die Lithium-Ionen-Batterien dann entwickelt hat. Aber das ist auch nur eine kleine Entwicklung gewesen, die heute noch dazu führt, dass wir viel seltene Erden noch verwenden, die manchmal, wenn sie über illegale Lieferanten kommen, sind zwar nur 15%, aber immerhin, dann auch damit zu tun haben, dass auch Kinder oder auch Arbeiter darunter leiden müssen, da wo sie illegal abgebaut werden.
Und wie kann dann die Citybox, sag ich mal, auch nachhaltig sein, wenn wir natürlich auch, wenn wir Solarenergie nutzen, wir müssen es ja irgendwo auch einen Zwischenspeicher haben. Da werden wir ja wahrscheinlich auch auf die Technologien zurückgreifen, die aktuell vorhanden sind. Mhm. Und Batterietechnologie, das wissen wir ja alle, ist momentan noch nicht an dem Status quo, dass wir da von Nachhaltigkeit sprechen können. Habt ihr da neue Lösungen für entwickelt? Wie geht ihr damit aktuell um?
Also wir sind nicht in der Batterieentwicklung. Das ist ein Thema, das beherrschen wir einfach nicht. Wir konzentrieren uns auf unsere Highlights und da sind wir ständig am Verbessern und am Optimieren. Aber wir schauen natürlich ganz aufmerksam die Marktentwicklung. Und mittlerweile gibt es ja viele Ansätze für neue Batterietechnologien. Da gibt es einmal diese Salzbatterie, die ganz auf irgendwie seltene Erden verzichten kann, die zwar vom Volumen noch etwas groß ist, aber durchaus realistisch in den nächsten Jahren weiterentwickelt, auch für Fahrzeuge und vor allen Dingen für Häuser gelten kann. Und in meinem Haus haben wir ja eigentlich genug Platz. Selbst die gebrauchten Batterien, die man in Autos nicht mehr verwenden kann. Das ist ja auch immer so ein großes Thema, dass man sagt, na, 5 Jahre kann das Auto fahren und danach schmeißt man die Batterien weg. Nein, man schmeißt sie nicht weg. Man gibt sie in einen weiteren Prozess hinein, indem man sie als Hausbatterie verwendet. Ich kann Autobatterien, die nur noch, sagen wir, 50% Leistung bringen, weil sie zu alt geworden sind, die kann ich doch locker in doppelter Anzahl in meinen Keller stellen und habe dann die gleiche Leistung, als wenn es neue wären, sind halt doppelt so viel, aber ich habe im Haus genügend Platz. Und Batterien sind ja nicht so groß, sie sind schwer und unförmig, aber im Keller habe ich einen Raum, da stapel ich die übereinander und die Kühlung der Batterie hilft mir nochmal dazu, mein Brauchwasser aufzuwärmen. Also ich habe noch nicht mal eine Belastung dadurch. Und okay. Ich kann auch die dreifache Länge oder wie auch immer, ich kann auf jeden Fall eine Batterie, und das soll allen Kritikern der Elektromobilität und auch der Batterietechnologie gesagt sein, ich kann solche Batterien bis zu 20 Jahre effektiv halten und danach schmeiße ich sie auch nicht auf den Müll, sondern die Rohstoffe kann ich wieder trennen und recyceln. Das ist eigentlich schon relativ weit. Es gibt ja auch diese Nanotechnologien bei dieser Layer-Technik, wo auf Nano-Abstandsfolien sozusagen die Elektroden den Strom halten können. Das ist so ähnlich wie bei einem Kondensator. Ist ja auch keine neue Technik. Aber das führt natürlich dazu, wenn diese Technik vielleicht in ein paar Jahren dann auch so weit ist, dass man sie in Fahrzeuge verbauen kann, dann wird es bei einem Auto dazu führen, dass es in 1 bis 2 Sekunden aufgeladen sein könnte. Das heißt, man hat dann dann aber auch für 1000 Kilometer oder 2000 Kilometer Reichweite geeignet wären, indem man auf der Autobahn so eine Art Standspur hat, wo man kurz drüber fährt, vielleicht mit reduziertem Tempo, und man braucht noch nicht mal auszusteigen und hat dann wieder eine volle Batterie. Also da kommt noch ganz viel, und weil diese Automobiltechnik ja heute gerade in aller Munde ist und auch in vielen Forschungsgebieten weiter geforscht wird, können wir uns das als Hausbauer können wir uns darauf freuen, dass da fällt immer was ab für Haustechnik. Und ich bin sicher, wir haben in wenigen Jahren schon so viel Kapazität, dass wir es schaffen, auch diese schlechten Monate, die wir jetzt November, Dezember, Januar, Februar vielleicht haben, wo weniger Sonne da ist, dass wir das viel besser ausgleichen. Der Citybox haben wir so viel Fläche, dass wir auch bei den Monaten keine Probleme haben. Aber okay, wenn man jetzt nur ein Dach hat, muss man sich auch mit Batterietechnik dann auch über die toten Zeiten hinwegsetzen.
Ja. So, aber du hast ja auch gerade angesprochen, die Citybox ist ja auch nicht nur eine Solaranlage, wie es jetzt gerade klingt, sondern du hast ja auch Designinnovationen im Innenraum angesprochen. Ja, du hast von der Küche gesprochen, die man aufklappen kann. Das heißt, lass uns da noch mal ein bisschen mehr in das Produkt Citybox eintauchen. Mhm. Aus was besteht die Citybox? Beziehungsweise, wie ist der Prozess für mich auch als Verbraucher? Gehen wir mal von aus, ich möchte neu bauen. Wie gehe ich vor?
Also man könnte eigentlich Teile der Citybox auch hernehmen für andere Gebäude. Kein Problem. Also das Dach ist ein komplett funktionierendes Ding, sagen wir mal. Das könnte man auch auf den Boden stellen, mit den Stützen als Carport betreiben. Da könnte ein Lager drunter sein, da kann man eine Solartankstelle draus machen, ein Homeoffice, egal was. Das ist ein Element des Ganzen, was auch funktioniert. Dann haben wir unter dem Dach eine Dachterrasse. Das ist auch eine ganz interessante Sache. Wir haben die ganz bewusst offen gelassen. Die ist also 360 Grad rundum geöffnet und durch das drüber schwebende Dach natürlich auch wetterfest. Jetzt vor einer Woche etwa haben wir das erst gemacht, haben wir auch einen Schutz oben angebracht und für spätere Modelle überlegt, dass wir das wie bei einer Autoscheibe sozusagen aus der Brüstung herausfahren können, dass wir praktisch auf Knopfdruck diese offene Dachterrasse in einen Wintergarten verwandeln können. Und wir haben auch Pflanz-LEDs mittlerweile angebracht und testen gerade, ob wir auch die Food Production, also das Wachsen von Obst, Gemüse und auch Blumen, ob wir das auch über Winter machen können. Jetzt fängt der Winter gerade an, also in ein paar Monaten werden wir dazu mehr wissen. Weil dieses Beet ist auch Teil des Ganzen und bis jetzt ja hauptsächlich in den Sommermonaten, vom Frühjahr, sagen wir, bis in den Herbst zu nutzen. Vor 2 Wochen habe ich die letzten Erdbeeren gepflückt. Das ist genauso ein Element der Citybox. Dort könnten natürlich 3 Zimmer sein. Wenn man mehrere Kinder hat, kann man auch dort 2 Kinderzimmer und vielleicht ein Bad unterbringen, das dann mehr Platz bietet als das im Erdgeschoss. Mhm. Oder im Erdgeschoss hätten wir dann noch mehr Flexibilität, noch mehr Raum. Das Erdgeschoss ist bei der Citybox, wie eben schon angedeutet, multifunktional angelegt. Das heißt, da ist ein wichtiger Hauptraum, den kann man teilweise elektronisch oder auch per Hand in andere Formate bekommen. Das heißt, das sind ungefähr 40 Quadratmeter, dieser Raum. Das sind 40 Quadratmeter Wohnzimmer, wenn es ganz normal konfiguriert ist. Und wie eben schon erwähnt, während dem Zähneputzen abends im Bad verwandelt sich genau dieser Raum in ein Schlafzimmer. Und das heißt, die Lichtstimmung verändert sich, der Fernseher geht aus, dafür geht Musik für eine halbe Stunde noch an, so wie es programmiert ist. Die Lufttemperatur lässt sich absenken dann auf ca. 5 Grad, weil zum Schlafen ist es angenehmer, als wenn es zu warm ist beim Fernsehschauen. Und alles in diesem Raum ist anders. Das heißt, wenn ich aus dem Bad rauskomme, komme ich tatsächlich in ein Schlafzimmer. Okay. Aber der gleiche Raum kann tagsüber auch Küche und Essraum sein oder auch Büro werden, weil in einem Schrank gibt es auch ein verstecktes Büro, was man mit einem kurzen Handgriff dann auch in ein Büro verwandeln kann. Und sonst ist es einfach wie ein flacher Schrank, sagen wir.
Okay, also das heißt, jetzt kommen wir schon ein bisschen den ganzen Sachen näher. Wie groß ist eine Citybox?
Wir haben sie so konstruiert, dass sie den Durchschnitt einer deutschen Wohnung hat. Der Durchschnittswert ist 64 Quadratmeter in Deutschland. Die Citybox hat 66.
Okay.
Man kann sie aber, ich habe eben gesagt, wenn man oben diese Dachterrasse in Räume verwandelt, hat man dann 88. Und wenn man auf diese Räume nochmal so eine Dachterrasse oben drauf setzen würde, weil es ja modulmäßig möglich, dann hat man 110 Quadratmeter. Also man ist sehr frei da drin. Und es gibt auch eine Studenten-Citybox, die ist halb so groß.
Okay, das heißt, ich kann aber auch die nebeneinander stellen. Das heißt, einfach da auch beliebig meine Wohnfläche erweitern und wirklich auch hier systemhausmäßig mein Haus möglich machen. Wie wird das aufgebaut? Kommt das dann mit dem LKW und der Boden wird vorbereitet? Muss ich ein Fundament ausheben? Wie läuft das ab?
Ja, also je nach Fundamentart, und da gibt es ja verschiedene Ansätze. Wir konnten jetzt beispielsweise in Memmingen, wo wir das erstellt haben, durften wir nicht in den Boden gehen, weil es in einem Vogelhabitat verboten ist. Und deshalb haben wir dort ein Streifenfundament, was in der Mitte Kies hat, aber was komplett wieder zu beseitigen ist, also weil das in 5 Jahren wieder abgebaut wird. Wir könnten Schraubfundamente benutzen. Das ist auch eine feine Art, die man heute nehmen kann. Mittlerweile gibt es ja auch so Dummies, die per GPS auch ganz automatisch setzen. Das heißt, da fährt man morgens mit diesem Dummy, sieht so aus wie eine kleine Bagger, fährt man dorthin, startet das Programm und dann tut er sich über GPS das Grundstück genau vornehmen und nimmt praktisch immer von hinten die Schraubfundamente. Das sieht so aus wie große Spax-Schrauben. Je nach Gegend muss das ja immer frostfrei sein. Und in unserer Gegend, also hier in Süddeutschland, muss das schon mal bis zu 1,30 Meter oder 1,40 Meter frostfrei sein. Das heißt, dann sind die einfach länger wie in anderen Gegenden. Und dann nimmt der Dummy das und bohrt es einfach ein, genau auf die passende Höhe. Mhm. Man hat nachher eine ebene Fläche und jetzt kommen im LKW die vorgefertigten Module. Das wird draufgesetzt. Wir würden zum Beispiel nie so ein Tiny House präferieren, weil das ist einfach keine Dimension, wo man drin leben kann. Ja. Wenn ich als Innenarchitekt, ich kriege einen Horror, wenn ich das sehe, so ein schlanker Schlauch und muss auf Dämmung verzichten, weil quergestellt sonst mein Bett nicht reinpassen würde. Also ein Bett hat 2 Meter und auf die Straße darf ich mit 2,30 Meter. Und wenn ich jetzt die Dämmungen abziehe, geht das nicht mehr. Das würde mich so einengen. Deshalb würde ich immer auf einen Grundriss gehen, der mindestens doppelt so breit wäre. Ja. Also wenn schon ein Tiny House, dann 2 halbe sozusagen zusammengesetzt, um dann einen vernünftigen Grundriss zu haben.
Okay.
Und so ist das ähnlich auch. Ja.
Ich kann die Citybox im Prinzip innerhalb von einem Tag aufstellen.
Ja.
So, wir wie haben lange das braucht auch ihr gemacht. Denn Produktion?
Das Bayerische Fernsehen war mit dabei. Die Kameraleute hatten sich morgens ein bisschen verspätet wegen einem Stau. Und als sie kamen, haben sie gesagt, ja, wir hätten warten müssen. Ich sage, Hausbau geht so. Man muss es in einem Tag muss es stehen. Wir können nicht warten. Und die hatten für 2 Tage ihr Hotel gebucht. Die haben um 14 Uhr am Nachmittag das Hotel angerufen, dass sie überhaupt nicht das annehmen brauchen, weil sie am gleichen Tag wieder zurückfahren. Also das ist dokumentarisch festgehalten. Natürlich war das dann, sagen wir mal, in Anführungszeichen, der Rohbau. Mhm. Und weil es auch die erste dieser Art von Citybox war, wurde dann auch noch lange daran gearbeitet, bis das dann komplett war. Aber daraus hat man ja die Systematiken entwickelt, die es dann jetzt in der Zukunft wesentlich einfacher machen. Und wir sammeln ja gerade jetzt Aufträge, und wenn wir 100 Gebäude zusammen haben, werden 100 Gebäude in einem Zuge gebaut. Und durch diese Massenproduktion wird es dann zu einem Gebäude, was extrem günstig ist, aber sehr viel kann.
Da sprichst du schon einen guten Punkt an. Wo liegt man preislich bei euch?
Das ist immer so diese typische Frage, die ich nicht gerne beantworte. Weil das ist so, als wenn man fragt, was kostet ein Auto? Und wenn ich dann sagen würde, naja, gut, pro Kilo, wie beim Metzger, 3 Euro, dann wäre die Frage auch nicht vernünftig beantwortet.
Dann lass es uns mal anders machen. Wo startet ihr? Und was ist möglich? Weil was ich ja gesehen habe, ihr geht ja sehr ganzheitlich vor. Das heißt, ich kann natürlich auch immer individueller werden. Dann haben wir natürlich nach oben Open End. Aber wenn ich jetzt sage, ich möchte mir einen guten Grundstock holen und starten, weil nachhaltiges Bauen hat ja auch den, sagt man ja auch nach, ist es deutlich kostenintensiver.
Bleiben wir bei dem Hauspreis. Das Haus alleine davon macht nur 70.000 aus.
Mhm. Okay. Jetzt hast du gesagt, ihr seid gerade in der Sammlung von 100 Häusern, um die erste Produktion auch zu machen.
Ja.
Wo steht ihr aktuell? Mhm. Was ist die Planung für 2021?
Ja. Also ich muss ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Natürlich machen wir das nicht so, dass wir auf unterschriebene Aufträge warten, bis wir 100 haben, sondern wir sammeln die Anfragen. Ich denke, so ab einem Wert von 300, 400 oder 500 Anfragen von Leuten, die auf unserer Webseite ist ja unten in dem Fußmenü ist ja ein Kontaktformular, und wenn man das aufruft, kann man das ankreuzen, ob man an einer Citybox interessiert ist. Wenn wir davon so sagen, also mein Gefühl sagt, wir sollten 500 von diesen E-Mails haben, wo Leute sagen, ja, wir wollen eine Citybox bauen, um dann daraus sicher 100 Aufträge zu bekommen. Mhm. Weil wir wollen diese 100 Aufträge auch haben, weil wir sonst ja mehr Aufwand pro Gebäude haben, und dann könnten wir einen Preis nicht festlegen.
Okay. Wirst du davon ausgehen, dass man nächstes Jahr die ersten Gebäude aufstellen kann?
Ja, davon gehe ich ganz sicher aus. Wir haben ja schon auch viele Anfragen. Ich habe jetzt die aktuelle Zahl nicht, aber so an die knapp 100 sind ja schon da.
Ja, okay, super. Also ich bin auf jeden Fall super gespannt, Also mit Blick auf die Uhr, glaube ich, müssen wir leider zum Ende kommen, wobei ich glaube, dass man da eigentlich noch sehr lange weiter drüber sprechen könnte.
Stimmt, ja.
Finde das Thema persönlich auch super spannend. Und ja, werde da auf jeden Fall mal einen Blick drauf werfen, wo ihr nächstes Jahr steht.
Ja. Wir haben ja gerade jetzt angefangen und wir sind eigentlich ein blutjunges Start-up und haben ja auch noch nicht begonnen zu verkaufen, weil wir ja nicht nur jetzt sagen wollen, so, jetzt gibt es die Citybox, Punkt, jetzt kannst du bestellen, lieber Kunde, sondern wir haben gesagt, wir bauen erst ein Gebäude und wir, nicht nur, dass man es besichtigen kann, sondern wir haben ein Jahr lang und jetzt eigentlich schon anderthalbes Jahr lang einen Feldversuch laufen mit Monitoring. Wir können über jeden Tag die Temperaturen, die Energieflüsse sagen und wir können jetzt mit Sicherheit behaupten, es ist autark. Es könnte ja sein, dass so ein Herr Elon Musk vielleicht auf uns zukommt und sagt, bei der Gigafactory brauchen wir noch 6.000 Gebäude, weil wir ja zu viele Mitarbeiter haben und in der Gegend gibt es nicht so viele freie Wohnungen. Dann wollen wir ja auch nicht sagen, nee, Elon, geht noch nicht, sondern wir wollen sagen, ja, machen wir. Dann würden wir unsere ganzen verschiedenen Partner aus verschiedenen Ländern natürlich auch zusammenstellen als Team und ich glaube, wir könnten das auch schaffen, im nächsten Jahr schon so große Stückzahlen hinzukriegen.
Ja, ich wünsche dir viel Erfolg dabei und freue mich, wenn ich da auf dem Laufenden bleibe, wie es bei euch weitergeht. Viel Erfolg in der Zukunft.
Dankeschön und schönen Tag wünsche ich dir.
Vielen Dank, dass du auch heute wieder mit dabei warst. Wir hoffen, dass du eine gute Zeit hattest und wieder viele neue spannende Impulse für dich und deine Zukunft gewinnen konntest. Abonniere jetzt den Mittelstandspodcast, hinterlasse uns eine kurze Bewertung und empfehle den Podcast deinen Freunden, Bekannten und Kollegen. Aber schalte vor allem auch nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge von Zukunft Mittelstand, dem Podcast von und für den Mittelstand.